Danke vielmals für die schönen Lieder. Ich möchte all die, die am Bildschirm zuschauen, auch noch ganz herzlich begrüßen. Die Predigt wird bei uns jeweils am aufgeladen. Das kann man im Internet auch anschauen. Ich möchte mit einem persönlichen Erlebnis einsteigen. Als Jugendlicher bin ich mit meinem Freund am Fischen gewesen, am Rhein. Und wir haben nebenan ein Feuerchen gemacht. Und dann haben wir Landjäger grilliert. Und wir hatten ein wenig zu trinken dabei. Und wer Landjäger kennt, die grilliert sind, der weiß, sie sind schon schön salzig. Und also mit der Zeit ist der Durst gekommen. Und wir hatten kein zu trinken mehr und der Durst ist gekommen. Und wir haben ein paar Stunden wollen dort am Rhein bleiben. Und ich sage euch, das hat sich so richtig eingebrannt in mein Hirn. Ich habe das Gefühl, ich bin am Verdursten. Und das Schlimmste war, vor uns ist der Rhein vorbeigeflossen. Tonnen von Wasser. Aber es war Hochwasser und es war richtig braune Brühe. Es hat nicht angemacht zum Trinken. Aber in mir ist so eine Sehnsucht gewachsen nach Wasser. Und ich bin am Schluss, als wir gegangen sind, fast bereit gewesen, aus dieser Klage zu trinken. Es hat sich richtig mehr eingebrannt. Und ich weiß nicht, ob du auch Sehnsucht kennst. Ich persönlich kenne noch eine andere Sehnsucht. Eine Sehnsucht, ich möchte es mal so bezeichnen, nach Ewigkeit. Sehnsucht nach Ewigkeit. Und um das soll es heute gehen. Ich möchte auf die einen Seite Sehnsucht nach Ewigkeit wecken und auf die andere Seite Sehnsucht nach Ewigkeit auch stillen. Die Ewigkeit verspricht uns Perfektion, Schönheit, keine Schmerzen mehr, kein Leiden, Freude und Zufriedenheit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sehne mich nach so einem Zustand, besonders in dieser Welt. Eine Sehnsucht von Vollkommenheit, von Freude, von Zufriedenheit und all das Gute. Und interessant ist, die Sehnsucht, die kommt nicht von ungefähr. Sondern die Bibel sagt uns im Predigerbuch, Kapitel 3, Vers 11, Folgendes. Also hat er, und zwar Gott, Entschuldigung, alles hat er, Gott, gar schön gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen, den Menschen, ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott gemacht hat, von Anfang bis Ende nicht fassen kann. Gott hat in uns Menschen eine Sehnsucht nach Ewigkeit angelegt. Jetzt, wenn wir uns mit dem Begriff Ewigkeit auseinandersetzen, dann ist das mehr als einfach eine Zeit oder eine endlose Zeit, eben gar keine Zeit mehr. So stellen wir uns Ewigkeit ja oft vor. Oder es dauert einfach ewig, es hört nie mehr auf. Ewigkeit in der Bibel ist ein Qualitätsbegriff. Also wenn die Bibel von Ewigkeit redet, dann redet sie davon, dass wir mit Gott werden zusammen sein, an einem perfekten Ort, wo es eben keine Schmerzen, kein Leiden, keine Schuld, kein Versagen, kein Scham und so weiter mehr gibt. Und das Größte wird sein, wir werden mit Gott zusammen sein, so eins zu eins, so von Angesicht zu Angesicht, wie wir uns jetzt sehen. Ich stelle fest, diese Sehnsucht finde ich auf der ganzen Welt, bei allen Menschen. Und ich stelle fest, dass diese Sehnsucht ganz unterschiedlich gestillt werden kann. Oder probiert zu stillen. Die einen Suche sind materielle. Wenn ich mal genug Geld habe, dann bin ich zufrieden, dann ist meine Sehnsucht gestillt. Oder wenn ich meine Frau oder meinen Mann gefunden habe und vielleicht noch Familie und noch ein Haus und so eine heile Welt, dann ist meine Sehnsucht gestillt. Ich weiß nicht, wie du die Sehnsucht stillst. Ich glaube, alle irdischen Angebote sind zu wenig, um die Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat, nach Ewigkeit wirklich zu stillen. Ich möchte ein paar Gedanken aus dem Johannesevangelium Kapitel 6 weitergeben. Im Zentrum steht der Vers 35. Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 35. Wir werden auch sonst noch ein paar Episoden daraus anschauen. Und dort steht, Jesus antwortete, ganz bekannt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich möchte die Aussage aufgrund des ganzen Kapitel 6 ein bisschen beleuchten. Für mich hat sich zuerst die Frage gestellt, wer ist der Jesus, dass der behaupten kann, ich bin das Brot des Lebens? Das ist ja eine wahnsinnige Aussage, oder? Und dann noch die Aussage hinter drin, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Wer kann so etwas behaupten? Wer ist der Jesus? Nun, Jesus hat im Kapitel 6, lesen wir das auch, eine Brotvermehrung gemacht. Also Fisch und Brot. Und es ist etwas ganz Interessantes. Im Alten Testament, im 2. Mose 16, Vers 4, gibt Gott im Volk Israel eine Zusage, dass er sie mit übernatürlichem Brot oder Manna versorgen wird. Und Gott macht das. In der Wüste reist das Volk Israel 40 Jahre rum und jeden Morgen kann das Volk Israel die Somen oder was auch immer das war, zusammenlesen und das reicht für eine Tagesration. Und so hat Gott auf übernatürliche Art und Weise das Volk Israel über 40 Jahre in der Wüste versorgt. Und jetzt sitzt Jesus mit etwa 10'000 Personen irgendwie an einem Hügel, irgendwann in der Wildnis, sage ich jetzt einmal. Und die Leute haben Hunger. Und, Jesus nimmt 5 Brot, 2 Fisch, sagt zu seinen Jüngern, geht das austeilen. Und er speist die 10'000 Leute auf übernatürliche Art und Weise. Genauso wie Gott Vater das im Volk Israel gemacht hat. Jesus möchte mir dem verdeutlichen, ich bin Gott. Ich bin wie Gott. Ich bin nicht einfach ein Mensch. Und dann kommt die nächste Geschichte, im Kapitel 6. Jesus läuft auf dem Wasser. Auch hier lesen wir etwas ganz Interessantes im Alten Testament, im Hiob-Buch. Kapitel 9, Vers 8. Allein hat Gott den Himmel ausgespannt, nur er kann über Meereswellen schreiten. Also Gott Vater sagt, er hat alles geschaffen und nur er kann übers Wasser laufen, über Meereswellen schreiten. Und Jesus macht genau das Gleiche. Wir lesen davon, er läuft etwa 5 Kilometer über den See Genezareth, bis er mitten drin steht und dort sind seine Jünger unterwegs mit dem Boot. Jesus macht das Gleiche wie Gott. Jesus kann übers Wasser laufen ohne Stand-up-Paddel. Wir können das inzwischen ja auch, oder? Aber wir brauchen ein bisschen Hilfsmittel. Und Jesus hat das nicht gebraucht. Jesus macht deutlich, ich bin Gott, ich kann übers Wasser laufen. Wir haben gesehen, Ewigkeit ist ein Zeitfaktor, sondern ein Qualitätsbegriff. Letztendlich ist es eigentlich eine Person. Gott hat uns die Sehnsucht nach der Ewigkeit in unser Leben hineingelegt. Und Gott stillt sie auch. Jesus Christus ist das Brot vom Leben. Er ist die Ewigkeit. Und darum, Ewigkeit ist nicht etwas, das irgendwann anfängt, wenn wir sterben und dann vielleicht vom Tod wieder auferstehen oder was auch immer das unser Glauben bedeutet oder ist. Sondern Ewigkeit ist etwas, das jetzt in der Gegenwart anfängt. Dort, wo wir mit Jesus in eine persönliche Verbindung kommen. Dort fängt die Ewigkeit an. Weil dort erleben wir etwas von dieser übernatürlichen Welt. Dort erleben wir etwas von dem Glück, das wir in Jesus finden. Das heisst in der Bibel, Gott nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Und das ist noch nicht vollkommen, weil wir leben immer noch in dieser Welt, aber es ist ein Anfang. Ich probiere meinen Hunger möglichst nicht mehr in vergängliche Sachen zu stillen, obwohl ich vergängliche Sachen genieße. Verstehe mich richtig. Also ich habe gerne ein gutes Essen. Ich habe im Moment auch gerade Ferien. Das ist so ein Zwischenschub hier, Einschub heute noch. Aber eigentlich habe ich Ferien und ich genieße Ferien. Ich genieße ein gutes Essen, ein gutes Glas Wein. Das ist etwas Wunderbares. Aber am nächsten Tag habe ich wieder Hunger nach einem guten Essen und einem Glas Wein. Das wirst du nie gesättigt. Das könnte ich jeden Tag machen. Die Sehnsucht nach Gott möchte Gott selber stillen. Und nur er kann sie wirklich stillen. Jetzt in meiner Anfangszeit, als ich zum Glauben an Jesus Christus gefunden habe, ich war etwa 16 damals, ist der Hunger nicht wirklich gestillt worden. Warum ist das gewesen? Ich möchte zwei Sachen sagen. Zum einen, glaube ich, ist es gesund, einen Hunger nach mehr zu haben. Ich möchte Jesus immer besser kennenlernen. Das ist nicht einmal so eine Begegnung mit Jesus und zack, und dann ist alles gut, sondern ich möchte mit Jesus tiefer in die Gemeinschaft eintauchen. Und das ist ein Prozess, wenn ich das ganze Leben schon unterwegs bin. Und dann hat es noch einen anderen Grund gehabt, nämlich falsche Erwartungen. Ich hatte falsche Erwartungen gehabt. Und das hat die Menschen damals auch gehabt, wo Jesus das Brot vermehrt hat. Die Menschen, die das erlebt haben, haben gefunden, wow, so ein Jesus, so ein Fast-Food-Jesus, das ist ja genial. Oder? Ich habe Hunger, zack, kriege ein paar Brot und ein bisschen Fisch. Das ist fast wie, wenn man in McDonald's geht, Drive-In, rasch bestellen, 2 Minuten warten und zack, hast du es auf dem Tablet. Ist doch super, oder? Oder im Säckchen, wie auch immer. Und dann sagt Jesus etwas im Vers 26. Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch das Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Manche haben nicht begriffen, was das Wunder erzählen. Es ist nicht darum gegangen, dass die einfach einen gefüllten Bauch haben. Sondern eigentlich hätten sie erkennen sollen, ich, Jesus, ich bin Gott. Ich mache das Gleiche, was der Vater im Alten Testament, respektive beim Volk Israel, gemacht hat. Er sagt auf andere, mit anderen Worten, sie sind abgefahren auf das Wunder, das sie gesehen haben. Aber um das geht es gar nicht, es geht um viel, viel mehr. Ich möchte das Wort an uns Christen richten. Um was geht es bei uns? Geht es um grossartige Gebetserhörungen? Oder geht es um körperliche Heilung? Oder geht es um Befreiung von Sucht? Also verstehe mich richtig, das sind alles gute Sachen und ich freue mich über jeden, der von Sucht befreit wird, durch Gottes Eingreifen. Das ist super. Oder geht es um Heilung von unserer kaputten Ehebeziehung oder um Bewahrung oder um ein sorgenfreies Leben? Verstehe mich richtig, ich freue mich über jedes Zeichen und Wunder, das Gott in der heutigen Zeit tut. Und ich habe Wunder erlebt. Aber um das geht es letztendlich nicht. Es geht nicht um die Gabe, sondern es geht um den Geber. Und das haben die Menschen damals nicht verstanden. Sie haben einen Fast-Food-Jesus wollen. Einen, der ihre Probleme so einfach so löst. Und haben nicht gemerkt, eigentlich geht es um die Beziehung mit dem Jesus. Sie haben die Gabe gesucht, aber nicht den Geber. Und ich sage das einmal so ganz kurz, im Glauben an Jesus geht es nicht um das, was er uns gibt, sondern um ihn als Person. Es geht eigentlich viel weniger um uns, als vielmehr um ihn, aus unserer Sicht. Und wo die Menschen das gehört haben, auch die Jünger zum Teil gehört haben, passiert Folgendes, ich lese das Vers 66 aus dem Kapitel 6. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Jesus sagt, hey, es gibt viel mehr als ein bisschen Brot und Fisch. Und die Leute sagen, dann interessiert es uns nicht mehr. Sie laufen davon. Sie gehen weg. Aber es geht um mehr als um Brot. Es geht um mehr als um Manna. Und dazu möchte ich noch Vers 27 bis 29 lesen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragen sie ihn, was für Dinge müssen wir dann tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Willen wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. In dem Text heißt es, der Hunger nach Ewigkeit wird durch den Menschensohn gestillt. Menschensohn ist ein anderer Begriff für den Messias, der Heilsbringer. Also der hat sich Jesus vorgestellt. Und jetzt, was müssen Menschen tun, um die Sehnsucht still zu kriegen? Jesus sagt es ganz einfach, glaubet an mich. Das ist alles. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Glaubet an mich, sagt Jesus. So einfach und doch so schwer. Glaubet an mich. Was heisst an Jesus glauben? Glauben heisst, ich möchte drei ganz kurze Gedanken nennen, der stellvertretende Tod von Jesus, den er am Kreuz vollbracht hat, für unsere persönliche Vergebung von unserer Schuld annehmen. Persönlich annehmen. Jesus sagt im bildhaften Spruch in den Vers 53 bis 54, wenn ihr das Fleisch des Menschen so nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Also Jesus sagt in einem bildhaften Spruch, ich bin für euch gestorben und wenn ihr das anerkennt, annehmt, für euch ganz persönlich, dann habt ihr das ewige Leben. Dann wird eure Sehnsucht nach Ewigkeit gestillt. Jetzt kommen manchmal Menschen zu mir, die sagen, ja, aber ich kann doch nicht mit meiner Schuld, wenn ich schon zum 100. Mal das Gleiche falsch gemacht habe, wieder zu Jesus gehen und um Vergebung beten. Und dann darf ich sagen, schau, Jesus ist ein für alle Mal für alle Schuld von der ganzen Menschheit gestorben, selbst für das, was du noch verbockst in irgendwelchen Jahren, die noch kommen. Und du darfst mit allem, was dich belastet, zu Jesus kommen, das bei ihm abladen. Und frei werden von dem, was dich bedrückt, von dem, was dich kaputt machen will. Das ist fantastisch. Und Jesus macht das überhaupt nicht mehr. Jesus macht es höchstens weh, wenn du nicht mehr kommst. Komm abladen. Wenn dann bleibt die Schuld auf dir. Aber er zahlt ein für alle Mal. Und das finde ich so faszinierend. Das finde ich etwas absolut Geniales. Und dann kommen andere Menschen zu mir und denken, ja, jetzt bin ich Christ geworden. Jetzt möchte ich Jesus beweisen, dass ich wirklich würdig bin. Und dann geben sie sich unheimlich Mühe und strengen sich an. Und mit dem bringen sie eigentlich zum Ausdruck, das Opfer von Jesus genügt nicht. Ich zeige es jetzt, dass ich ein guter Mensch bin. Ich hoffe, wir sind alles gute Menschen. Aber um das geht es gar nicht. Jesus hat ein für alle Mal gezahlt und das Opfer genügt, das reicht. Also Glaube heisst, der stellvertretende Tod von Jesus am Kreuz zu unserer persönlichen Vergebung von der Schuld anzunehmen. Etwas Zweites. Glaube heisst, Jesus unser Herr sein zu lassen. Meine Frau sagt immer, Herr versteht man heute nicht, wir haben keine Herren mehr. Wir müssen vielleicht einen Bundesrat nehmen oder irgendeinen Präsident, der über uns quasi bestimmen darf. Und haben ganz viele Leute Mühe. Oder wir haben den Hang zur Selbstbestimmung. Wir wollen sagen, was durchgeht. Ich. Und darum fällt es uns so schwer, Jesus zu vertrauen. Aber warum eigentlich? Jesus sagt, meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft. Wir erkennen in der Bibel einen perfekten, heiligen, guten Gott. Da können wir doch unser Leben zur Verfügung stellen und sage, Jesus, nimm du mein Leben, führ und leit du mich. Und ich bin am Üben, seit ich mit 16 zum Glauben gekommen bin, dass Jesus mein Leben führen darf und ich merke, wie er mein Leben gut führt und leitet, obwohl ich ganz schwierige Schicksalsschläge erlebt habe. Und trotzdem, Jesus führt mein Leben selbst in diesen schweren Schicksalsschlägen. Und etwas Drittes, Glauben heisst, sich auf die Wiederkunft von Jesus auszurichten. Auf die Wiederkunft von Jesus auszurichten bedeutet uns gedanklich mit der Realität, dass es noch mehr gibt, als das, was wir hier sehen, sichtbar erleben werden. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe es folgendermaßen. Manchmal gibt es einen Moment, wo ganz viele Sorgen in mein Leben kommen. Und dann fange ich mich so um die Sorgen an, kreisen und drüllen. Und es zieht mich immer mehr nach oben. Und es drückt mich richtig ab. Wenn ich mich aber auf die Ferien freue, also eine Vorfreude, dann lässt sich ganz viel Widrigkeit im Alltag einfach ertragen. Weil ich wie ein Ziel, ich weiss, da kommt einmal der Moment, wo ich wieder entspannen darf und einfach sein und geniessen und chillen und was auch immer. Und dann steigert sich meine Stimmung. Freude kommt auf, wie mit dem Singen. Ich finde Singen auch so etwas. Manchmal muss ich daheim singen, weil das einfach meine Seele aufhält. Und dann kann ich das machen in meinem Kämmerlein und niemand hört es. Und ich habe Freude. Ausblick auf die Ewigkeit ist etwas, das mich enorm motiviert, das mir Kraft gibt. Ich weiss, es kommt einmal der Moment, wo ich all das auf der Welt zurücklasse und mit Jesus zusammen sein darf. Und das motiviert mich extrem. Sonst wäre ich schon längstens nicht Pfarrer. Also einfach ein bisschen schöne Geschichten erzählen da vorne, das bringt es nicht. Es geht um die Beziehung mit Jesus Christus. Schönen ist bei den Ferien, manchmal ist die Vorfreude fast schönste. Und schlimmer ist, die Ferien gehen vorbei, der Alltag kommt wieder. Das wird mal bei der Ewigkeit nicht sein. Der Himmel wird viel genialer sein, als wir uns nur irgendwie das ausmalen können. Und ich habe schon ein paar Bücher geschrieben und eins ist ein Buch über Himmel und Hölle. Und ich habe probiert, mal aufgrund der Bibel zu schauen, was können wir vom Himmel wissen? Weil wenn ich etwas weiss von der Ferien, die auf mich zukommen, dann freue ich mich auf die Ferien. Wenn ich nichts habe, bin ich vielleicht eher verunsichert und denke, oh, was kommt auf mich zu? Also mal ein Buch, um mal in den Himmel hineinschauen. Wie sieht es im Himmel aus? Die Bücher liegen alle hinten auf. Man kann dort das erwerben, wenn man das will. Also mal im Himmel mal auseinandersetzen. Mal die Vorfreude steigern. Etwas, wo nie mehr vorbeigeht. Ihr findet auf eurem Stuhl so farbige Zettel. Und ich habe dort so vier Fragen aufgeschrieben, die ich euch einfach gerne mitgeben möchte, die ich jetzt auch gerne mit kurzen Minuten eine Stille sein lasse. Mach dir doch mal Gedanken für dich ganz persönlich, wie wichtig nehme ich Gegenwart? Habe ich einen Gedanken an die Ewigkeit? Oder in was lohnt sich wirklich zu investieren? Also ich habe mich schon über so vieles gesorgt und Kraft investiert, und heute weiss ich es nicht einmal mehr. Es ist ohne Bedeutung heute. In was lohnt sich wirklich zu investieren? Was bleibt? Wird das, wofür ich lebe, am Ende einen dauerhaften Bestand haben? Oder werde ich am Ende von meinem Leben mich ärgern über verpasste Chancen? Oder werde ich fröhlich zurückblicken? Ich möchte euch einfach eine Minute Zeit geben, wo ihr über die Frage mal nachdenken könnt. Vielleicht wollt ihr euch auch schon etwas notieren. Ich könnte das dann gerne mitnehmen, auch daheim weiterdenken. Auch für die in der Kleingruppe sind die Fragen sicher ganz entscheidend. Ich werde dann die Zeit mit einem Gebet abschließen. Vater im Himmel, Danke vielmals, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast. Danke, Jesus, dass du unter uns gelebt hast, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass wir durch dich das ewige Leben haben, dass du unsere tiefste Sehnsucht stillst. Und wir erleben das im Moment nur ansatzweise. Und darum bleibt auch der Hunger nach mehr, der Hunger nach dem, dass wir dich wirklich mal sehen, von Angesicht zu Angesicht, dass wir mit dir ganz zusammen sein dürfen. Und ich freue mich auf den Moment, wo wir wirklich erleben dürfen, dass du ein lebendiger Gott bist. Und wo wir einen Zustand mit dir erleben dürfen, der unbeschreiblich ist. Wo du uns nur in Bilder Ansatzpunkte gegeben hast. Danke vielmals. Danke vielmals wird es im Himmel auch Musik geben. Gesang. Und wir werden uns jetzt auch wieder auf das konzentrieren und auf die Lieder hören, die noch kommen. Und uns auch durch die Lieder ansprechen lassen. Amen.